am Wetter, da haben wir ja eigentlich immer was auszusetzen. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass wir immer mal wieder versucht haben, am Wetter etwas zu verändern. Und wir versuchen es auch immer noch. Die Gründe dafür, die sind ganz unterschiedlich. Die einen, die wollen den Klimawandel aufhalten. Die anderen wollen im Krieg Gegner durch das Wetter ausschalten. Und die dritten, die wollen einfach nur keinen Regen, wenn sie die Olympischen Spiele eröffnen. Mit Wetterveränderungen, da befasst sich auch Manfred Wendisch. Er ist Professor für experimentelle Meteorologie an der Uni Leipzig. Guten Morgen, Herr Wendisch.
Schönen guten Morgen.
Was waren denn so die ersten Experimente in der Menschheit, um das Wetter zu beeinflussen?
Ja, wenn Sie so fragen, muss man zurückgehen bis auf den Beginn der industriellen Revolution. Also es gab schon so erste unbewusste Beeinflussung des Wetters und des Klimas durch den Menschen, so 1750 bis 1850, so in dieser Zeit. Da war es erstmals der Fall, dass der Mensch sozusagen durch Verbrennungsprozesse sehr viele Treibhausgase in die Atmosphäre eingebracht hat. Und wenn man sich die mittlere Temperaturkurve anguckt, dann sieht man auch ganz deutlich, dass so um 1900 zum Beispiel ein starker Anstieg.
Sie sagten jetzt, das waren die ersten unbewussten Versuche. Was waren denn die ersten bewussten Versuche, um das Wetter zu beeinflussen?
Ja, bewusste Versuche gab es natürlich erst später, nachdem sozusagen auch die Wissenschaft so weit war, um einigermaßen einschätzen zu können, wie sich sowas auswirkt. Also ich würde mal ein Beispiel, diese sogenannten Hagelflieger nennen, auf die Sie ja auch schon im Vorspann eingegangen sind. Und bei den Hagelfliegern ist es also so, dass da versucht wird, indem man eine chemische Substanz in solche Gewitterwolken einsprüht, da versucht man diese Hagelbildung zu unterdrücken. Das Problem ist, wie schätzt man ein, ob das funktioniert oder nicht? Und da muss man einfach sagen, das ist wie wenn man die Witterung für den nächsten Winter oder sowas vorhersagt. Ich kann mich also heute hinstellen und sagen, der nächste Winter wird viel zu kalt, also verglichen zum klimatologischen Mittel. Und dann kann ich einfach jetzt mal warten, bis der nächste Winter kommt. Und wenn es dann tatsächlich kälter wird, dann melde ich mich wieder und sage, okay, ich hatte recht gehabt, obwohl es für solche Vorhersagen eigentlich keine wissenschaftliche Basis gibt.
Wie funktioniert das genau mit den Hagelfliegern? Das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden.
Ja, also es wird also eine chemische Substanz eingebracht, die das Wasser sozusagen anzieht.
Wird die mit dem Flugzeug hochgeschickt zu den
Wolken? Ja, man fliegt da mit den Flieger direkt rein. Da gibt es also in Südbayern gibt es da also direkt Spezialisten, die das dann machen. Die fliegen rein und versprühen dort eine chemische Substanz. Und an diesen kleinen Kondensationskernen, die ausgebracht werden, da bildet sich sozusagen so ein Wassertropfen. Und das gesamte Wasser in der Wolke geht dann eher auf diese kleinen Tropfen und es bilden sich keine großen Hagelteile. Und deswegen denkt man, dass man also dadurch diese Hagelbildung und die entsprechenden Schäden verhindern.
Und das wird gemacht, um Ernteschäden zum Beispiel zu verhindern?
Zum Beispiel die Ernte oder die Weinbauern, die sind natürlich auch immer sehr darauf bedacht, dass da kein Hagel bei ihnen niedergeht, denn das kann ja die ganze Ernte da vernichten. Aber wie gesagt, ich bin da sehr skeptisch. Ich sehe das so, das ist wie so ein Nadelstich, den man in eine große Wolke einbringt. Und wenn man das thermodynamisch abschätzt, ist also dieser Prozess, ist es durchaus sehr fraglich, ob das wirklich funktioniert. Deswegen vorhin mein Vergleich mit dieser Wettervorhersage. Wenn also dann tatsächlich kein Hagel auftritt, dann kann man sich hinstellen und sagen, aha, das waren die Hagelflieger. Ja, aber es gibt keinen wirklichen Nachweis, dass das also sehr wirksam ist.
Die Hagelflieger sind also sehr umstritten. Wollen wir doch mal gucken auf einen Vulkanausbruch, den es 1991 auf den Philippinen gab. Da brach der Vulkan Pinatubo aus und durch diesen hohen Schwefeldioxidausstoß, sagt man, sei eine künstliche Wolke entstanden. Die hat man ja auch gesehen. Und dadurch sei es zu einem Rückgang der Erdtemperatur gekommen. Ist das so? Stimmt das?
Das stimmt, das ist nachgewiesen und das ist nicht nur am Pinatubo nachgewiesen, da gibt es also eine ganze Reihe von Vulkanen, wo man deutlich sehen konnte, dass also die globale Mitteltemperatur, richtig global gemittelt, dass diese Temperatur zurückgegangen ist, allerdings nur kurzzeitig.
Könnte sich das denn nicht auf langzeitig ausdehnen? Also kann man denn, ist es tatsächlich so, dass man durch künstliche Wolken möglicherweise den Rückgang der Erdtemperatur verhindern kann?
Ja, da gibt es konkrete Forschungen auch dazu. Also die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat da gerade ein großes Verbundprojekt dazu ausgeschrieben. Problem dabei ist folgendes, oder es gibt mehrere Probleme. Man kann natürlich versuchen, in höheren Atmosphärenschichten, so wie so ein Vulkan, man kann natürlich versuchen, da solche Partikel auszubringen, die Sonnenstrahlung reflektieren und dadurch kühlt sich unter dieser Schicht eben am Boden ab. Das funktioniert, das hat man ja gesehen, die Natur hat uns das vorgespielt. Allerdings ist eine Frage, wie man das technisch umsetzt. Man müsste das also längerfristig machen, damit das nachhaltig wird. Man muss dabei auch beachten, dass es dann Nebenwirkungen gibt, die man nicht unbedingt jetzt schon abschätzen kann.
Welche zum Beispiel?
Naja, es gibt dann, wenn ich also eine kühlere Atmosphäre in unteren Schichten habe, dann habe ich auch weniger Verdunstung. Das heißt, ich habe weniger Wolkenbildung. Und die Wolkenbildung, zumindest die tiefen Wolken, sind dafür bekannt, dass sie auch eine Abkühlung bewirken. Das heißt, man ist sich da nicht ganz sicher, wie das wirklich funktioniert. Und man sollte auch vielleicht den ethischen Aspekt bei der ganzen Sache nicht ganz vergessen. Denn wenn wir sowas tun, müssen wir ja sozusagen mit Flugzeugen da hochfliegen. Diese Flugzeuge müssen vollgetankt werden. Die werden wieder Schadstoffe ausbringen. Und der ethische Aspekt ist einfach der, wir haben nur diese eine Atmosphäre. Wollen wir wirklich Experimente mit dieser Atmosphäre machen und wir wissen nicht genau, was passiert? Das ist die Frage.
Sie scheinen jetzt diesen ganzen Wettermanipulationen gegenüber sehr skeptisch entgegenzustehen. Gibt es denn irgendeine Methode, von der Sie sagen, die ist erfolgversprechend, da könnte was draus werden?
Naja, es gibt ja bei diesen Wetterbeeinflussungsszenarien gibt es ja zwei Gruppen. Die eine ist, man arbeitet an den Ursachen. Und die zweite ist, man arbeitet an den Symptomen. Wenn ich also in der Stratosphäre solche künstlichen Partikel ausbringe, dann arbeite ich nur an den Symptomen. Also ich ändere nichts an den Ursachen. Die Ursache ist für die Klimaerwärmung, dass die Menschheit zu viel CO2 ausstößt. Und ich würde mich also eher auf diese Ursachenbekämpfung ausrichten als auf die Symptome. Das ist aber meine persönliche Meinung. Also es gibt da, wie gesagt, eine heftige Diskussion unter den Wissenschaftlern und das ist also noch offen, wie das in Zukunft läuft.
Zum Schluss hätte ich gerne noch Ihre Expertenmeinung. Werden wir das Wetter irgendwann beeinflussen, ändern können?
Ja, wir können das also jetzt schon, also wie Sie selbst schon angesprochen haben, es gab also durchaus schon Versuche sozusagen, die Wolken vor Peking abregnen zu lassen, damit also die Olympischen Spiele ohne Wolken sozusagen stattfinden. Wir können das heute schon. Die Frage ist, wie weit wollen wir gehen? Und diese Frage ist durchaus offen.
Aber ich muss jetzt doch nochmal nachhaken, diese Experimente mit den Wetterbeeinflussungen, die gehen ja auch manchmal schief. Bei einer Sowjetparade wollte Herr Putin gerne Sonne haben, das hat nicht funktioniert.
Ja, das ist derselbe Vergleich, den ich vorhin mit der Vorhersage der Winterwitterung gemacht habe. Also wenn es dann funktioniert, dann melde ich mich und sage, das klappt, das können wir machen. Wenn es nicht funktioniert, dann bin ich dann meistens ruhig. Also die grundlegenden Prozesse sind durchaus verstanden. Wie die aber auf globaler Ebene wirken, denn wir haben ja ein globales Problem, wir haben einen globalen Temperaturanstieg, das ist eben halt noch unklar.
Wir werden mal sehen, ob wir irgendwann uns unseren Grillabend basteln können, indem wir vorher die Wolken abregnen lassen. Manfred Wendisch war das, er ist Professor für experimentelle Meteorologie an der Uni Leipzig.